Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus. Stadtradio Göttingen. Im Gespräch.
Der Landesnährstoffbericht ist raus für Niedersachsen. Was gibt es Auffälliges zu berichten, gerade auch aus den Landkreisen Göttingen und Northeim?
Also wir haben in Südniedersachsen insgesamt eigentlich ein sehr gutes Gewissen bei allen Themen, die rund ums Wasser sind. Das gilt für das Oberflächenwasser genauso wie für das Grundwasser, weil wir hier relativ wenig Tiere halten und deswegen Dünger für uns immer ein knappes Gut ist und wir da schon immer traditionell sehr sparsam mit umgegangen sind. Deswegen haben wir in den ganzen Jahren durchaus da wenig Probleme gesehen. Das ändert sich jetzt aber seit ein paar Jahren, weil es durch diese Ausweisung der roten Gebiete und möglicherweise etwas unglückliche Verquickungen in dem Verfahren, wie man zu den roten Gebieten kommt, dazu Ausweisungen kommt, die wir nicht wirklich nachvollziehen können.
Da würde ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Zunächst mal die Frage, wenn Sie sagen, Sie gehen hier in Göttingen sparsam mit Dünger um. Es ist aber so, dass Pflanzen einen bestimmten Bedarf haben an Dünger. Also können Sie hier entscheiden, wir nehmen einfach weniger Dünger oder weil wir keine Viehwirtschaft haben und weil der Mineraldünger teuer ist, wird bei uns in Göttingen einfach nicht gedüngt?
Nein, natürlich wird gedüngt, das ist ja keine Frage, aber das Wort Bedarf ist genau das richtige Stichwort dafür. Eine bedarfsgerechte Düngung wird natürlich durchgeführt, das heißt, wir wissen aufgrund der Erträge ziemlich präzise, zu welchem Zeitraum die Pflanze welchen Nährstoffbedarf hat, um sie sachgerecht zu ernähren. Das machen wir natürlich, aber auch nicht mehr wie nötig ist, weil alles, was mehr wie nötig ist, fließt nachher weg ins Grundwasser, kostet unser Geld und ist aus ganz eigenem Interesse schon zu vermeiden.
Zugenommen hat in den letzten Jahren verständlicherweise die Verwendung von Wirtschaftsdünger, das heißt also Gülleabfälle, Mist und so weiter, was auf Höfen produziert wird. Das fällt hier in Göttingen, das haben Sie ja gesagt, nicht so sehr an, aber das wird rübergefahren, gerade auch aus den nordwestlichen Landkreisen, die viel davon haben. Nur ist es doch aber so, bei dem Wirtschaftsdünger ist natürlich die präzise Bestimmung dessen, was ich draufbringe und was die Pflanze aufnehmen kann, gar nicht so genau bestimmbar wie beim mineralischen Dünger. Wenn jetzt vermehrt Wirtschaftsdünger eingesetzt wird, aufgrund der Preissteigerung, aufgrund des Kriegs in der Ukraine, geht dann die Rechnung auch irgendwann nicht mehr auf, zu sagen, wir können ganz genau präzise bestimmen, was wir brauchen und was wir reingeben?
Ja, das sind natürlich immer zwei miteinander konkurrierende Kurven, wenn man das im Diagramm sieht. Das eine ist das, was die Pflanze braucht, um das Maximale an Ertrag, an Wachstumsertrag der Pflanze, an Erntemenge zu bekommen. Und das korreliert natürlich nicht unbedingt mit dem, was wirtschaftlich am idealsten ist. Und die Kurve, wie wirtschaftlich Düngung ist, verschiebt sich natürlich auch mit den beiden wesentlichen Einflussfaktoren. Einmal Preis für den Dünger und dann Preis fürs Erntegut. Und da hat es ja gerade im letzten Jahr auch durch die kriegerischen Auseinandersetzungen da ganz erhebliche Bewegungen gegeben und das verschiebt das Ganze natürlich. Also wenn jetzt beispielsweise nur der Dünger deutlich teurer wird, wird man natürlich automatisch aufgrund der Ökonomie weniger Dünger einsetzen, weil sich das Optimum weiterhin auf weniger Dünger verschiebt. Wenn es andersrum wäre, dass Dünger billiger würde, wäre eher ein Anreiz gesetzt, mehr zu düngen, aber niemals mehr wie das, was die Pflanze am Bedarf hat. Das ist zum einen in der Sache nicht erlaubt, wird kontrolliert, wird alles dokumentiert auf der anderen Seite, aber natürlich auch nicht sinnvoll, weil es einfach Geld kostet am Ende.
Aber habe ich nicht auch ein Problem, wenn ich jetzt eben nicht auf den mineralischen, den präzisen Dünger zurückgreifen kann, sondern auf den Wirtschaftsdünger, zu sagen, entweder gebe ich der Pflanze zu wenig oder ich tue so viel drauf auf die Pflanze, dass dann hinterher ich einen Überschuss habe auf dem Acker, der gegebenenfalls entweder ins Grundwasser oder in die Fließgewässer reingeht?
Bei einem übersichtlichen, also mengenmäßig übersichtlichen Einsatz von Wirtschaftsdüngern ist der Einsatz sicher unproblematisch. Dazu gibt es auch Regelungen. Man darf insgesamt nicht mehr wie 170 Kilo organischen Stickstoff in die jeweiligen Kulturen reingeben. Wir haben hier Düngebedarf, die irgendwie bei 200 bis 250 Kilo auf den guten Böden liegen. Wir düngen hier aber in der Regel noch deutlich darunter, weil wir einfach keinen Wirtschaftsdünger haben. Wir haben hier in Südniedersachsen eine Viehdichte von 0,3 Großvieheinheiten etwa. Das ist so ungefähr eine Großvieheinheit, ist etwa eine Kuh oder 8 Mastschweine. Also schon sehr, sehr wenig. In intensiven Veredelungsregionen haben wir da bis 4 Großvieheinheiten pro Hektar. Also da ist das Nährstoffaufkommen in der Region ein ganz anderer. Das führt dann am Ende dazu, dass wir Wirtschaftsdünger importieren aus den Veredelungsregionen zu uns hierhin. Das ist grundsätzlich erstmal sinnvoll, weil Wirtschaftsdünger immer für den Humusaufbau zum Beispiel gut ist, bringt aber das Problem mit sich, dass der Düngeranfall etwas schwerer zu steuern ist, weil der Stickstoff im Wirtschaftsdünger erst umgewandelt werden muss in pflanzlich verfügbaren Stickstoff. Das ist abhängig von Temperatur und Bodenfeuchtigkeit und die beiden Faktoren haben wir beide nicht im Griff, weil wir weder die Temperatur steuern können, noch die Feuchtigkeit im Boden. Deswegen versucht man da halt mit möglichst wenig organischem Dünger zu fahren, um dann das Feintuning sozusagen mit mineralischem Dünger zu machen. Das ist so richtig beschrieben, ja.
Jetzt könnte man ja sagen, wir unterhalten uns hier auf rein theoretischem Gebiet, weil der Nährstoffbericht sieht ja eigentlich ganz gut aus hier für die Region. Jetzt gibt es aber gerade, zumindest im letzten Jahr, beim Gesamtstickstoff in den Oberflächengewässern gibt es alarmierende Meldungen. Laut Karte vom Landwirtschaftsministerium, nämlich gerade im Bereich Göttingen, gerade entlang der Leine, einmal quer durch den Landkreis, haben wir die Messwerte zum Teil überschritten oder mindestens zweifach überschritten. Was ist denn der Grund dafür?
Das ist also erstmal grundsätzlich immer schon ein Thema, dass im Oberflächenwasser was abläuft, was im Acker versickert und nicht ins Tiefengestein reingeht, sondern also ins Grundwasser am Ende, sondern oberflächlich über die Vorfluten, zum Beispiel über die Leine dann abläuft. Da ist Dünger grundsätzlich immer ein Thema, insbesondere Stickstoff. Das lässt sich auch nicht vermeiden, weil Stickstoff ein wassergebundener Nährstoff ist und immer dann, wenn Wasser abläuft und im Boden noch Stickstoff da ist, wird da immer Nitrat drin sein. Und aufgrund der Messverfahren und des wenigen Wassers steigen natürlich dann die Konzentrationen in so Jahren, wo es so fürchterlich wenig regnet. Da muss man, glaube ich, am Ende soweit sich selbst auch ehrlich machen, dass es ganz ohne Stickstoff in den oberflächlichen Gewässern auch am Ende nicht gehen wird. Phosphat ist an der Stelle immer noch mal ein zweites Thema. Phosphat ist ein bodengebundener Nährstoff, der bei Erosionen abgeschwemmt wird. Das ist bei uns hier im Wesentlichen ein Thema im Bereich des Seeburger Sees, weil wir da drumherum erkennbare Hanglagen haben. Es in Hanglagen immer Erosionen gibt und an denen dann eben Phosphate mit anhängen und transportiert werden und sich irgendwo dann wiederum ablagern. Aber wenn wir hier in Deutschland noch Landwirtschaft haben wollen, dann werden sich diese Themen insgesamt, glaube ich, nicht vermeiden lassen. Wir müssen schauen, dass wir das immer besser machen, aber wir brauchen nicht zu glauben, dass wir hier einen von Menschen unbeeinflussten Zustand in einer solchen Kulturlandschaft haben, wie wir sie hier bei uns in Deutschland sehen.
Das sieht man auch bei der Ausweisung des Orthophosphat im Oberflächengewässer. Da ist beim Seeburger See ist ein deutliches Ausrufezeichen. Das ist aber auch das einzige in der Region. Beim Stickstoff hingegen, auch im Oberflächengewässer, ist ganz interessant. Jetzt könnte man ja sagen, klar, da wo Fließgewässer sind und umgebende Landwirtschaft, da geht es rein. Das heißt, man muss einfach nur die Linie der Fließgewässer verfolgen durch das Bundesland und dann sieht man, da sind die Werte überschritten. Jetzt ist es aber so, die Werte entlang der Leine sind eigentlich nur im Landkreis Göttingen überschritten. Im Landkreis Northeim sieht es anders aus. Je weiter es hochgeht und je intensiver vielleicht auch Landwirtschaft oder Tierhaltung sein könnte, desto mehr nehmen die Werte zumindest entlang der Leine ab. Warum gerade in Göttingen so hoch?
Da habe ich auch keine wirkliche Erklärung für. Das Thema ist auch schon seit Jahren bekannt. Ein wesentlicher Zufluss ist da, glaube ich, die Garte, die immer wieder auffällig ist. Wo es dann am Ende liegt, ist, kann ich auch nicht sicher sagen. Am Ende sind wir als Landwirtschaft da natürlich aber irgendwie immer mit dabei. Wir haben aus der Vergangenheit aber auch immer wieder schon mal zum Beispiel beim Thema Pflanzenschutz Situationen gehabt. Eine ganz kuriose Geschichte hatten wir mal im Bereich vom Friedland, glaube ich. Ja genau, in Friedland war das. Da war in einer alten überbauten Scheune unten dann irgendwann noch während der Bauphase irgendwelche Pflanzenschutzkanister zugeschoben worden. Die waren dann durchgerostet und das fand man dann plötzlich wieder im Oberflächenwasser. Da gibt es manchmal ganz seltsame punktuelle Einträge. Manchmal findet man sie, manchmal hat man keine Chance. Das ist manchmal auch schwierig zu sagen.
Mal jetzt von den problematischen Aspekten ab, von den Nährstoffeinträgen. Da sind wir ja auf einem meistenteils guten Weg hier im Landkreis. Nochmal geblickt auf den Dünger selber. Der Nährstoffbericht hat es schon vermerkt. Wir verwenden verstärkt Wirtschaftsdünger. Das ist jetzt der Bericht für 2022/21 gewesen. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Was sind denn die Probleme? Letztes Jahr gab es ja große finanzielle Probleme für die Landwirte mit Dünger, mit Düngerbeschaffung. Wie ist die Situation für dieses Jahr?
Ja, der Dünger war tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr teuer. Das ist keine Frage. Darüber hinaus kommt noch dazu, dass die Tierhaltung in Niedersachsen insgesamt stark rückläufig ist und deswegen auch die Wirtschaftsdünger, die hier importiert werden, auch nochmal deutlich im Preis angestiegen sind. Und wir gehen eher davon aus, dass sich das im nächsten Jahr nochmal deutlich nach unten entwickeln wird mit den Zahlen. Aber auch da immer nochmal, wir haben natürlich immer wieder Jahreseffekte. Die Trockenheit, der wenige Niederschlag spielt immer eine erkennbare Rolle. Dann spielen die Preissituationen immer eine Rolle. Und wir müssen, glaube ich, ein bisschen gucken, dass wir uns da ehrlich genug machen, ob wir hier noch Landwirtschaft haben wollen. Es wird niemals ganz ohne Belastung der Umwelt gehen. Wenn wir die Landwirtschaft hier zunehmend weiter zurückfahren, kommen Produkte aus anderen Teilen der Welt. Ob das da dann im Ganzen besser wird, darüber muss man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver nachdenken.
Was ist denn der Beitrag der deutschen Landwirtschaft zu der Ernährung der deutschen Bevölkerung? Also landet das, was wir hier produzieren auf den Äckern, auch bei den Bundesbürgern auf dem Teller? Oder ist es eine Mischkalkulation und ist es am Ende eh egal, wo das Zeug herkommt?
Ja, also erstmal als Bauernvertreter ist es uns natürlich nicht egal, wo die Lebensmittel herkommen. Es wäre schon gut, wenn sie aus Europa kämen und nicht aus irgendwo aus Übersee, sondern aus Rechtsrahmen, die wir hier selber in Europa auch kontrollieren, überwachen und auch festlegen können. Trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass wir als Gesellschaft in Europa warm, satt und trocken und am besten sicher auch noch selber sicherstellen können. Und das geht eben nur mit eigener Lebensmittelproduktion in ausreichenden Mengen. Und die Frage hat natürlich auch immer zwei Seiten. Zum einen für die einzelnen Produkte ist das immer sehr, sehr unterschiedlich. Und zum Zweiten muss man auch mal ein bisschen gucken, wie unser Konsum ist. Und am Ende ist das aber eine Frage, die wir als Landwirtschaft nicht vorgeben, sondern die der Verbraucher an der Kasse festlegt, was konsumiert wird. Wichtig, glaube ich, ist, dass wir wieder einen klaren Grundkonsens finden, dass wir Lebensmittelproduktion in ausreichendem Umfang in Europa sicherstellen. Was dann ausreichend ist, darüber kann man diskutieren. Aber wenn am Ende des Tages, wie im Moment, die Energie nur aus anderen Ländern kommt, dann haben wir nicht wirklich was gekonnt.
Wir haben hier im Landstrich relativ wenig Viehwirtschaft, in anderen Landstrichen haben wir sehr viel. Wie kommt das zustande?
Ich glaube, der wesentliche Grund ist, dass wir hier gute Ackerböden haben. Und gute Ackerböden sind deswegen gute Ackerböden, weil sie viel Wasser speichern können. Das heißt, man konnte über lange Zeit ohne Tierhaltung mit dem reinen Ackerbaubetrieb eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Und durch die erheblichen technischen Fortschritte im Ackerbau, Sie sehen das ja an den immer größer werdenden Treckern, konnten die einzelnen Betriebe sich entsprechend entwickeln und immer mehr Fläche pro Betrieb bewirtschaften. Und in anderen Regionen war die Mechanik, glaube ich, da ein bisschen anders. Der außerlandwirtschaftliche Arbeitsmarkt war nie so aufnahmefähig wie hier in solchen Regionen wie in Göttingen. Also es gab immer eine Alternative zur eigenen Landwirtschaft, weil man irgendwo anders einen Job eigentlich ganz gut finden konnte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt sind die guten Böden. Und das, glaube ich, sind die Haupttreiber gewesen an dieser Stelle. Und darüber hinaus kann man vielleicht auch ein bisschen auch nochmal einen Effekt erkennen aus der Beratung heraus. Wir hatten ja früher in Niedersachsen zwei Landwirtschaftskammern, die Oldenburger und die Hannoveraner. Und die Hannoveraner haben eher auf Ackerbau gesetzt. Und diese Grenze erkennt man eigentlich in den Tierhaltungszahlen immer noch ziemlich deutlich, wo die Grenzen der beiden Kammerbezirke waren. Und die Beratung trägt natürlich auch mal einen Teil zur Entwicklung der Landwirtschaft in der jeweiligen Region bei.
Das sind ja wahrscheinlich dann auch Strukturen, die sich über lange Generationen vererben. Also was man kennengelernt hat auf dem Hof, den man schon als Kind kennt, auf dem man aufgewachsen ist, das wird man wahrscheinlich auch weiterführen.
Ja, so lange sind die Generationen gar nicht. Ich habe hier selber in 99 angefangen beim Bauernverband. Und wir hatten da 1360 Betriebe, glaube ich, in der Agrarstatistik. Und im Moment haben wir noch 600. Also das geht schon rasend schnell.
In welchem Gebiet? In ganz
Im Landkreis Göttingen. Also im alten Landkreis Göttingen. Die Entwicklung ist da tatsächlich rasant und nimmt im Moment noch massiv an Fahrt zu. Das ist zum einen die aus unserer Sicht immer sehr negative Stimmungslage rund um die Landwirtschaft in der täglichen Diskussion in den Medien. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch einen riesen Fachkräftemangel haben außerhalb der Landwirtschaft und der Arbeitsmarkt im Moment so aufnahmefähig ist wie noch nie. Und die Landwirte können alle arbeiten, die können sich alle irgendwie helfen, sind arbeitswillig, die finden alle sofort einen Job. Und diese Alternative spielt natürlich dann da auch immer beim Strukturwandel immer noch mal eine große Rolle.
Wird denn der Trend hingehen in der Region zu größeren Höfen oder Konglomeraten, die dann zig Hektar von einem Hof bewirtschaften werden?
Ja, das ist schon die letzten ganzen Jahre so gewesen und der Trend nimmt noch mal deutlich zu. Wir haben zum einen in der Landtechnik selber gewaltige Fortschritte, dass wir einfach Technik haben, die das ermöglicht, große Trecker und umfangreiche Möglichkeiten an elektronischer Unterstützung für die Betriebsführung. Das bringt sicherlich eine ganze Menge in diesem Bereich. Und der zweite Punkt ist, dass wir ein ganzes Teil heute schon Betriebe haben, die mehr wie einen Angestellten haben. Und das ist immer so ein Kipppunkt in der betrieblichen Entwicklung. Man versucht als klassischer Familienbetrieb erstmal mit den familieneigenen Arbeitskräften der Arbeit Herr zu werden, arbeitet immer mehr. Dann kommt irgendwann ein Mitarbeiter dazu. Das ist dann schon ein erkennbarer Fortschritt. Aber es wird erst dann richtig rund, wenn es eine größere Anzahl von Mitarbeitern ist, dass man solche Sachen wie Schichtdienst und so weiter besser einplanen kann. Wir sind hier aktuell zum Beispiel jetzt gerade in der Rübenaussaat. Die Tage, die da sind, muss man auch nutzen und dann muss die Technik auch im Grunde rund um die Uhr laufen. Und je mehr Personen auf dem Betrieb da sind, je eher ist man in der Lage, solchen Anforderungen Herr zu werden. Also da tut sich eine ganze Menge und im Grunde gibt die verfügbare Technik am Ende den betrieblichen Rahmen. Die große, teure Maschine ist der Mähdrescher, der muss ausgelastet sein, der macht heute irgendwo zwischen 500 und 800 Hektar auf den größeren Betrieben und da drumherum organisiert sich dann die restliche Technik.
Wenn wir das mal verbinden mit dem Thema, das wir ja häufig diskutieren, nämlich Fragen des Umwelt, des Gewässerschutzes etc. etc., ist dann eigentlich eine Vergrößerung oder eine Zentralisierung der Höfe ein Vorteil, weil man dort Maßnahmen schneller umsetzen kann, weil man genauer planen kann, gezielter? Oder führt das zu Wirtschaftsweisen, die dann industrieller sind und deswegen weniger kleinteilig gucken können, wie bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden?
Ich glaube, der größte Effekt liegt an den jeweilig verantwortlichen Betriebsleitern. Groß ist nicht zwingend besser oder schlechter. Wenn Betriebe grundsätzlich größer sind, ist die Technik größer, ist in der Regel besser ausgelastet, wird deswegen schneller ausgetauscht. Da fährt kein Trecker mehr 20 oder 30 Jahre lang. Das bringt einen technischen Vorteil. Aber viel größer, glaube ich, wird der Effekt des Betriebsleiters sein. Man kann auch einen ganz besonders kleinen Betrieb besonders sorgsam bewirtschaften, weil man sich da sehr, sehr viel Mühe mitgibt. Und man kann in einem kleinen Betrieb genauso viel Schindluder für Umwelt anrichten wie in einem großen Betrieb.
Wobei natürlich der Effekt beim kleinen Betrieb dann nicht so groß wäre.
Der Effekt ist selbstverständlich richtig, ist beim kleinen Betrieb nicht so groß. Und was man selber, wenn man ein bisschen durch die Gegend fährt, noch sieht, ist, dass die Äcker als solches immer größer werden. Und das geht tendenziell auch immer 1:1 einher mit den größeren Betrieben, dass man sich das dann zusammentauscht oder zusammen so organisiert, dass die Einheiten größer werden.
Was natürlich dann auch zu einer Abnahme an, wie soll man sagen, Randbebauung oder Randbewuchs oder Verbindungen zwischen Waldstücken führen könnte, je größer die Äcker sind.
Das ist genauso richtig. Also einmal ist es der einzelne Acker selbst, also die zusammenhängende Fläche, die mit einer Kultur in einem Jahr nur bewachsen ist. Nehmen wir mal das Wort Feldblock dazu. Das ist so die Einheit, in der die Agrarverwaltung tickt. Das sind landwirtschaftliche Flächen, die durch natürliche Grenzen, Straßen, Wege, Gewässer, Ortschaften, Wälder und so weiter begrenzt sind. In einem Feldblock, wenn da nur eine einzige Pflanze wächst, ist das natürlich für die Biodiversität schlechter, wie wenn da zwei oder drei bewirtschaftete Äcker drin sind, wo unterschiedliche Kulturen wachsen, weil am Rand ergeben sich immer positive Effekte dafür. Das ist so, geht aber auf der anderen Seite einher mit Einsparungen beim Pflanzenschutz, mit Einsparungen bei der Bearbeitung und so weiter. Also ein Stück weit hebt sich der Effekt auf, aber grundsätzlich ist die Aussage richtig, je mehr Randstrukturen wir haben, je mehr Ränder am einzelnen Acker, je höher ist die Biodiversität und der Effekt an der Stelle. Keine Frage.
Gibt es denn Vorlagen, wenn jetzt Betriebe zusammengelegt werden und dann auch Ackerflächen zusammengelegt werden, weil plötzlich ein Betrieb dafür zuständig ist, dass man Randbewuchs in Form von Büschen oder was da vorher so da war, erhalten muss? Oder kann ich dann als Betriebsleiter sagen, so, ich mache das weg und ich mache da eine große Ackerfläche draus?
Nee, also da kann man schon lange nicht mehr machen, was man möchte, dass das alles vorbei ist. Es ist eigentlich alles dokumentiert, alle Landschaftselemente ist das richtige Wort dafür, die auf den Betrieben da sind, müssen auch entsprechend erhalten werden.
Würde sich denn nochmal auf das Thema Dünger zurückzukommen im Landkreis hier in der Region auf absehbare Zeit etwas ändern, dass die Landwirte sagen, sie nehmen verstärkt wieder Tierhaltung auf, einfach weil sich das jetzt mit der Eigenproduktion von Wirtschaftsdünger rechnen würde im Gegensatz zu früher vielleicht?
Das sehe ich im Moment nicht, weil die Investition in Tierhaltung ist immer sehr, sehr teuer. Und da können wir vielleicht nochmal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Wir haben ja so ein Modellprojekt nachhaltige Nutztierhaltung im Gang, um hier wieder etwas mehr für Tierhaltung zu werben und zu versuchen, Landwirte dafür zu gewinnen. Da gab es eine Anfrage von dem nennenswerten niedersächsischen Autohersteller aus Wolfsburg, der 1000 Schweinehaltung Stufe 3, also mit Stroh und Außenklima und so weiter haben wollte. Haben wir gesagt, finden wir spannend. Haben eine Handvoll Landwirte angeschrieben. Von den 12, die wir angeschrieben haben, hatten 10 Interesse, waren 3 Tage später da. Wir haben überlegt, was können wir anbieten. Die waren alle interessiert, etwas zu machen, waren alle gesagt, wir können sofort in den vorhandenen Stellen mehr Platz anbieten, wir können genfrei füttern, wir können keine Ahnung was für Spirenzchen machen. Da gab es eine sehr, sehr hohe Bereitschaft. Und es waren auch alle bereit, dauerhaft nochmal Geld zu investieren, wenn man eine verlässliche Abnahme hat. Dazu hatten wir auch was aus unserer Sicht Faires vorgeschlagen, so ein Preismodell, was die Investitionskosten etwa abbildet und der wesentliche Futterkostenfaktor war als Gleitklausel abgebildet. Dann haben wir das bei diesem nennenswerten Automobilhersteller vorgeschlagen und die haben gesagt, nein, nein, dann baut ihr bitte erstmal und danach sehen wir, ob wir eure Schweine kaufen. Und da wir da immer über Investitionen von einer Dreiviertel bis einer ganzen Million reden, ist das natürlich im Moment völlig illusorisch zu glauben, dass das Geld jemand ausgeben wird. Also war unsere Lehre an der Stelle oder die Erkenntnis, die Bereitschaft der Bauern, da was zu tun, ist da. Wer aber eine Dreiviertel oder eine ganze Million investiert, muss ein bisschen Absatzsicherheit haben. Und wenn die nicht da ist, wird da keiner mehr investieren und aufhören. Man sieht das ja zum Beispiel ganz gut in natürlich viel kleinerer Dimension bei diesen Mobilstellen für Legehennen. Da gibt's ohne irgendwelche staatlichen Förderungen, ohne Leute, die mit PowerPoint-Präsentationen durch die Gegend rennen, hier reihenweise Landwirte, die in diesem Bereich investieren, weil sie da eine Chance sehen, Geld zu verdienen und das halt einfach ausprobieren. Und wir sehen hier auch einen Stall im Dransfelder Beritt. Der hat vor 5 Jahren, glaube ich, einen Sauenstall gebaut, einen neuen, der damals erkennbar über das gesetzliche Niveau hinaus war. Der muss heute für ein paar hunderttausend Euro wieder nachbauen, weil sich die Politik überlegt hat, dass das nicht mehr reicht. Und das ist schon insgesamt ein Umgang miteinander, wo wir über Abschreibungszeiten von mindestens 20 Jahren sprechen in der Landwirtschaft, der so nicht in Ordnung ist. Und das nimmt den Landwirten am Ende den Mut, da irgendwie nochmal was anzufangen.
Und Tierhaltung einfach nur zur Düngeproduktion rechnet sich natürlich auch nicht.
Nein, und ich sehe auch nicht, dass wir da hinkommen. Das, was aus den Tieren hinten rauskommt, Gülle und Mist, ist für uns natürlich jetzt erstmal ein Wertstoff, weil da eben wertvolle Stoffe drin sind. Deswegen der Name aus, kein Abfall oder Rest, gerade in unserer Region. Aber dass man nur dafür Tiere hält, das kann ich im Moment noch nicht erkennen.
Dann unsere letzte Frage. Wie ist das Wetter derzeit? Wie war der Winter aus Sicht der Landwirte?
Ja, im Winter war lange Zeit zu trocken, auch wenn die Bevölkerung das anders wahrgenommen wird. Die oberen Bodenschichten sind jetzt nass, das ist wunderbar. Und davon zehren wir hoffentlich auch bis weit in den Sommer rein. Aber es muss immer noch weiter regnen. Und echte Grundwasserneubildung haben wir im Moment noch nicht. Untenrum ist noch alles total trocken. Aber die Drainagen laufen wieder, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Das war vor 4, 5 Wochen noch nicht der Fall. Da war man sich drumherum auch einig, dass wir schon ausreichend Regen hatten, aber solange die Drainagen nicht laufen, ist nicht mehr der Oberboden voll.
Jetzt ist es ja schon bald Mitte April. Es ist nach wie vor sehr kalt. Auch in der Nacht haben wir Frost. Ist das gut für die Landwirte? Ist das schlecht? Hat das gar keine Auswirkungen?
Wetter hat immer Auswirkungen und sogar die größten Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das ist ja völlig klar. Im Moment ist es aber noch unauffällig. Die Rüben werden jetzt gedrillt. Wenn die gerade so rauskommen und kriegen nochmal einen dicken Frost, sind die hin, müssen manchmal nochmal nachgedrillt werden. Aber das ist im Moment alles noch unauffällig.